Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Freiwillig hat er sich zum Militär gemeldet und für die Ukraine gekämpft. Jetzt ist der ukrainische Künstler David Tschik-Chan in Saporischschja getötet worden. Wir werden an ihn erinnern. Und wir erinnern an einen rassistischen Gewaltausbruch in der DDR vor 50 Jahren. 1975 haben deutsche Männer algerische Arbeitsmigranten durch die Stadt gehetzt und krankenhausreif geprügelt. Dann blicken wir aber auch noch in die Zukunft. Wir starten eine Fazitreihe mit Bibliotheken als Zukunftsorten. Wenn wir in den Nachrichten hören, dass durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine erneut Menschen getötet wurden, dann reagieren wir darauf wahrscheinlich mit Betroffenheit oder mit Mut. So offensichtlich und empörend ist das Unrecht, das den Ukrainerinnen und Ukrainern widerfährt. Wenn eine Todesnachricht aus der Ukraine allerdings mit einem konkreten Menschen verbunden ist, mit einem konkreten Namen, dann bekommt eine solche Meldung eine unmittelbarere Bedeutung. Die Kulturjournalistin Jelisaweta Landenberger wird uns davon berichten, denn sie kannte den ukrainischen Künstler David Tschik-Chan. Er ist im Alter von 39 Jahren an seinen schweren Verletzungen gestorben, die ihm im Kampf bei Saporischschja zugefügt wurden. Frau Landenberger am Telefon, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
David Tschik-Chan, was war das für ein Mensch? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, David Tschik-Chan war ein sehr besonderer Mensch. Er war Künstler, er war Anarchist, Aktivist und das letzte Jahr auch Soldat. Er hat sich freiwillig gemeldet und ist dann eben auch vorgestern leider gestorben an seinen schweren Verletzungen, die er an der Front davongetragen hat.
Wie haben Sie von seinem Tod erfahren?
Über die sozialen Medien, also auch gestern und heute sind sie voll von der Todesmeldung, von Nachrufen, von Fotos, von Erinnerungen, die Menschen teilen. David Tschik-Chan war ein sehr sozialer Mensch, jemand, der wirklich überzeugt war von linken anarchistischen Ideen. Er hat das wirklich gelebt, er hat daran geglaubt. Also auch jemand, der sehr idealistisch war. Das waren aber nicht nur leere Worte, sondern er hat auch wirklich das gelebt, was er gepredigt hat. Also ich habe ihn im vergangenen Jahr einmal getroffen in Kiew und porträtiert für die FAZ. Und ich hätte ihn gerne noch einmal porträtiert. Das hat leider nicht geklappt. Und wir haben gesagt, dann ein andermal. Und das andere Mal, das gab es jetzt nicht mehr.
Das müssen Sie ein bisschen noch mal erklären. Als Anarchist in der Ukraine leben, wirken, wie muss ich mir das vorstellen? Welche Möglichkeiten hat man denn da?
Ja, also er hat sich als Antifaschist, als Anarchist begriffen. Und für ihn war die Großinvasion, der Krieg, das war die Ausgeburt des Faschismus, die er bekämpfen musste. So hat er das verstanden. Davor war er eben ein, so wie wir das auch kennen aus Deutschland, ein linker Aktivist, der auf die Straße gegangen ist gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus, aber diese politischen Ideale auch in seiner Kunst verkörpert hat. Also für ihn war primär das Politische und das hat er eben in seiner Kunst gezeigt, aber auch selbst gelebt.
Sie haben es angedeutet, Frau Landenberger. Tschik-Chan hat sich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet. Wie hat er denn über diesen Schritt gesprochen, über diese Entscheidung?
Als ich ihn im vergangenen Frühjahr in Kiew getroffen habe, hat er schon gesagt, dass er darüber nachdenkt, dass er gerade auf der Suche ist nach der geeigneten Einheit, in der er dienen möchte. Also am besten eine Einheit, in der er Menschen kennt, in der er sich wohlfühlen wird. Er ist auch jemand, der er war. Es fällt mir schwer, von ihm in der Vergangenheit zu sprechen. Ich habe das noch nicht ganz realisiert. Er war nicht der typische Künstler, also nicht jemand, der sich selbst groß inszeniert hat, der geprahlt hat von seinen Erfolgen oder Ausstellungen. Er war sehr bescheiden und auch immer sehr humorvoll. Und ich habe auch die letzten Monate immer wieder mit ihm gechattet. Und er hat immer sehr locker, humorvoll auch über die morbidesten Dinge geschrieben. Die verwundeten Kameraden von ihm, Menschen, die gestorben sind. Er hat versucht, das locker zu nehmen.
David Tschik-Chan, der linke Aktivist, der Anarchist, der Künstler. Lassen Sie uns ein bisschen über seine Kunst sprechen, die er gemacht hat. Welche Themen haben ihn denn künstlerisch interessiert?
Also er war sehr vielseitig, er hat auch Performances gemacht, er hat Street Art gemacht. Was vielleicht am bekanntesten ist, sind seine etwas eigenwilligen Aquarelle. die ja, in so einer Art naiven Stil gehalten sind. Er hat in den letzten Monaten und Jahren vor allem seine linken Kameradinnen gemalt, also in Uniform, wie sie ja zuversichtlich dreinschauen. Das mag eben etwas naiv wirken, etwas wie Heldendarstellungen. Aber er hat das ernst gemeint. Ja, unter einem dieser Gemälde hat er auch etwas sehr Bewegendes geschrieben. Das würde ich gerne vielleicht kurz zitieren. Mhm. Also es ist eines dieser Tarnfleck-Aquarelle von Kameradinnen. Und darunter steht: antiautoritäre Anarchisten und eine Anarchistin, die starben, während sie die Ukraine vor den Horden der imperialen Faschisten verteidigten. Leider konnte ich nicht alle malen. Während ich die Porträts der einen malte, starben andere Antiautoritäre. Und ein neues Bild wird mindestens doppelt so viele Menschen zeigen. Aquarell. Ewiges Gedenken den Helden und Heldinnen.
Er benutzt den Begriff Helden ganz explizit. Und wenn er so heroische Aquarelle malt, wie Sie es ein bisschen beschreiben, Frau Landenberger, dann ist das wahrscheinlich auch ein Zitat, mit dem er ganz bewusst umgeht.
Ja, also er meint das ernst. Das mag für uns in Deutschland ein bisschen befremdlich klingen, aber es ist ja wirklich ein existenzieller Kampf. Und ich denke, wofür David Tschitschkan steht und wieso viele auch so trauern jetzt in der Kunst-Community und in der linken Community in der Ukraine, ist, dass er als Linker gekämpft hat, als überzeugter Linker. Es gibt ja dieses propagandistische, muss man auch sagen, Narrativ aus der russischen Propaganda, dass in der Ukraine nur Nazis kämpfen und diese Fixierung auch auf Azov und so weiter. Und klar, es gibt ultrarechte Bewegungen in der Ukraine und die wurden natürlich auch im Zuge der russischen Aggression beliebter, weil man sich eben verteidigen musste, weil die Welt schwarz und weiß wurde. Aber Tschitschkan war jemand, der einen Humanismus, ja, ein differenziertes Weltbild trotz dieser Gefahr verkörperte. Und deswegen ist das ein sehr großer Verlust.
Die extreme Rechte in der Ukraine, die hat gegen Tschitschkan agitiert. Eine Ausstellung musste abgesagt werden. Ich glaube, in Odessa war das. Neonazis haben dann eine Ausstellung in Kiew demoliert. Was war da der Hintergrund? Welche Aggression hat sich da Bahn gebrochen?
Tschitschkan hat einen überschwänglichen Nationalismus immer kritisiert. Für ihn waren alle Menschen gleich und es ging um ihre Taten und nicht um ihren Pass. Er hat sich auch solidarisch gezeigt mit Belarusinnen, mit Russinnen, mit anderen Menschen aus anderen Ländern, die an der Seite der Ukraine gekämpft haben oder ihre eigenen Freiheitskämpfe geführt haben, etwa gegen den Diktator Lukaschenko. Das hat ja Ultrarechte gestört. Sie hat auch gestört, dass Tschitschkan immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass viele bekannte ukrainische Dichter, Intellektuelle eigentlich links waren, Sozialdemokraten oder Sozialisten. Also noch vor der Sowjetunion.
Tschitschkan war einer der bekanntesten politischen Künstler der Ukraine. Er stammte aus einer angesehenen Künstlerdynastie. Frau Landenberger, gibt es denn jetzt schon Reaktionen von offizieller Seite auch? Sie haben gesagt, in den sozialen Medien gibt es ein ganz großes Echo.
Ja, ganz viele Medien haben natürlich auch berichtet in der Ukraine. Und auf der Seite des Kulturministeriums wurde die Liste der getöteten Kulturarbeiter, also die nicht nur Künstler umfasst, sondern auch andere, die in der Kultur tätig sind, erweitert um seinen Namen. Heute früh habe ich das gesehen. Also es wird eine Liste geführt über diejenigen, die als Zivilisten oder als Soldaten umgekommen sind. Und Tschitschkan ist Nummer 219.
Der ukrainische Künstler David Tschitschkan ist im Alter von 39 Jahren an schweren Kriegsverletzungen gestorben. Die Kulturjournalistin Jelisaweta Landenberger hat an ihn erinnert. Frau Landenberger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
1975 in der DDR, da haben Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Erfurter Männer, die haben junge Algerier durch die Stadt gehetzt. Sie haben sie teilweise Krankenhaus verprügelt. Die Algerier waren als Vertragsarbeiter gerade in die Stadt gekommen. Dieses Ereignis war wohl die umfassendste rassistische Gewalt in Deutschland nach 1945. Genau 50 Jahre danach wird nun in Erfurt daran erinnert. Und unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war bei den Veranstaltungen dabei. Herr Bernhard, erstmal zur Einordnung vielleicht. Was ist denn damals genau passiert und warum ist es passiert?
Also es gab zwischen 1974 und 1984 Vertragsarbeiter aus Algerien in der DDR. Das waren nur Männer, die kamen für je 4 Jahre. Auch nach Erfurt kamen 1975 welche 150 junge Männer. Zwischen 20, 21, 22 Jahre waren die meisten. Die gingen in den Wohnungsbau, den Straßenbau, den Brückenbau. Viele hatten Hoffnung auf eine Berufsausbildung, mussten dann meist nur schwere Arbeit verrichten. Und wie immer bei den Vertragsarbeitern in der DDR, sie waren abgeschottet in einem Wohnheim außerhalb. Privatkontakte waren nicht erwünscht, aber wie immer ging der Plan auch schief. Die Algerier waren in den Städten präsent. Es gab Freundschaften, es gab Kontakte zu Frauen, Liebesbeziehungen, es gab auch Auseinandersetzungen. Und ihnen schlug enormes Ressentiments entgegen, vom Staat wie auch von der Gesellschaft. Man war Ausländer, noch dazu fremdländisch, dunkel aussehende, nicht gewohnt und projizierte in sie das Gefährliche. Es gab Gerüchte über Vergewaltigungen, bis zu 10 Morde von Seiten der Algerier. Nichts davon stimmte nach Quellenlage. Und am 10. August 75, also gestern vor 50 Jahren, eskalierte das auf dem Domplatz, auf dem Rummel. Da gab es einen Streit. Die Frauen, die bei den Algeriern, die mit denen unterwegs waren, wurden als Nutten und Schlampen beschimpft. Die Algerier als Kameltreiber. Sie wurden angespuckt, geschlagen. Die Algerier haben sich gewehrt. Und daraufhin kam die Polizei dazu und hetzte Hunde auf die Algerier. Und daraufhin sah sich der Mob bestätigt. Dutzende bis hunderte junger Männer rannten hinter den Algeriern her, riefen: Schlag die Algerier tot. Die Stasi geht von bis zu 300 jungen Männern aus, die mit Holzlatten auch geprügelt haben. Und wenn man das liest, wundert man sich, dass keiner tot war von denen. Auch in den nächsten Tagen wurden dann noch das Wohnheim belagert. Also es erinnert schon an Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda dann in den 90ern. Polizei hat die Algerier dann beschützt. Dann scheint wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Und heute sagte einer der Algerier mit deutscher Mutter, Rachid Yadla, ein Erfurter, 45 Jahre alt, und er gab heute die Motive oder die vermeintlichen Motive der Schläger so wieder.
Ja, warum letztendlich diese Erfurter Männer sich zusammengetan haben und die Algerier gejagt haben, töten wollten, aufhängen wollten, das hängt damit zusammen, dass sie neidisch waren, dass unsere Väter gut aussahen, dass sie gut gerochen haben, dass sie Spaß hatten mit unseren Müttern, dass sie tanzen gehen konnten, dass sie gut gekocht haben, dass sie Spaß hatten, dass sie viel gelacht haben, dass sie durch die Stadt gelaufen sind. Das hat die Erfurter Männer angekotzt, dass die Frauen, die jungen, schönen Frauen in Scharen den Schwarzhaarigen mit brauner Haut Männern hinterhergelaufen sind, in Scharen. Zumindest hat das meine Mutter nur gesagt, ich war da ja noch ganz klein. Aber
ja, das war Rachid Yadla, der hat das heute wirklich sehr munter erzählt auf einer Veranstaltung. Dazu muss man auch sagen, es gab auch Erfurter damals, die den Algeriern geholfen haben gegen die Angriffe.
Wurden denn die Taten damals in der DDR verfolgt?
Ja, sogar recht scharf. Es gab sehr schnell innerhalb einer Woche Gerichtsprozesse gegen die angeblichen Rädelsführer. Es gab mehrere Urteile bis zu 4,5 Jahren Haft. Der Prozess wurde aber unter Ausschuss der Öffentlichkeit geführt. Und dann gab es einen sehr mickrigen Zeitungsartikel, nur wenige Zeilen. Es gab war von Tätlichkeiten gegen Bürgern die Rede, von rautihaften Ausschreitungen. Und das war also eigentlich mehr Vertuschung als Aufklärung. Und es wurde gestreut sogar, der Westen könne ja die Jugendlichen aufgehetzt haben, um das Ansehen der DDR zu schädigen. Und dann kam das große Schweigen, dann wurde eigentlich in der DDR nicht mehr drüber geredet, denn in der DDR gab man sich ja internationalistisch, brüderlich, und der Rassismus sollte ja eigentlich ausgerottet sein mit Stumpf und Stiel.
Nun gedenkt man ja in Erfurt dieser Taten endlich, muss man sagen, und man versucht, das Geschehene aufzuarbeiten und einzuordnen. Wie ist das denn gestern und heute geschehen?
Also gestern gab es ein Gedenken auf dem Domplatz, also da, wo vor 50 Jahren alles begann. Dort haben auch zwei Algerier gesprochen, sichtlich gerührt auch von Erinnerungen. Es waren verschiedene Initiativen da, die sich da engagieren, allen voran die Oral History Forschungsstelle der Uni Erfurt, die das Ganze organisiert hat, auch maßgeblich. Es wurden Linien in die Gegenwart gezogen, also die langen Linien des Rassismus. Und heute gab es zwei Podien im Rathausfestsaal. Da waren damals beteiligte Algerier da, die eingeflogen wurden extra dafür, um ein paar Tage hier zu sein, auch eine Dolmetscherin von damals, der Sohn eines Algeriers, den haben wir eben gehört. Dann wurden eben aus den Algeriern auch Individuen mit Leben und vor und nach der DDR, und man hörte da enorm zerrissene Biografien zwischen Algerien, Frankreich, der DDR und anderen Ländern. Und was mich sehr berührt hat, war Karin Greib, die hat sich damals mit 17 Jahren in den Algerier Mohammed verliebt.
Da gab es schon diese Worte, Algerier-Schlampe. Natürlich, wenn man eine Beziehung führt, will man ja auch beim Partner sein. Und das kam halt auch so, dass ich oft bei Mohammed in der Baracke war. Also die haben in Baracken gewohnt. Und in dieser Baracke wurde ich halt oft aufgegriffen und wurde auch mitgenommen zur Polizei. Bis irgendwann dann mitternachts um 2, 2:30 haben sie mich dann wieder nach Hause geschickt. Vorher wollten sie noch hören, wie viel ich dann habe von denen da.
Sie haben dann später geheiratet und Ihrem Mann Mohammed ist es als einen der ganz wenigen gelungen, nach erzwungener Ausreise, nach Vertragsablauf, nach 4 Jahren zu Frau und Kindern in die DDR zurückzukehren. Viele Väter und Kinder haben sich nie wieder gesehen oder wenn dann nach fast 50 Jahren.
Was haben denn die Algerier erzählt? Welche Spuren hat diese Gewalt denn in ihrem Leben hinterlassen?
Na, was deutlich wurde, dass sie schon mit sehr viel Gewalt im Unabhängigkeitskrieg und später auch im Bürgerkrieg aufgewachsen sind, schon als Kinder Leichen und viel Blut gesehen haben. Aber das Schrecken der Gewalt in Erfurt steckte auch noch in ihnen. Einer erzählte dann, wie sehr ihn vor allem die Trennung von Frau und Kind mitgenommen habe, als er wieder ausreisen musste. Er sagte, das war das Ekligste, was uns die DDR angetan habe. Er sei dann abgestürzt in Alkohol. Ein anderer, Ali Sediki, sagte, der zeigte auch, dass sie auch Mut hatten, in der DDR den Mund aufzumachen. Wir hören das mal kurz in der Synchronübersetzung.
Die Behörden riefen uns, an einer Versammlung teilzunehmen. Ich ging mit 3 anderen zu dieser Versammlung. Ich sprach über Rassismus. Die Polizei hatte Hunde auf uns gelassen. Ich sag auch, dass es nur in Rhodesien stattfand, dass Hunde auf Demonstranten gelassen wurden. Wir danken allen Sponsoren, die uns geholfen haben, hierher zu kommen. Es lebe Algerien, es lebe Deutschland.
Und das war sehr deutlich. Alle bezeichneten die Jahre in der DDR als die schönsten ihres Lebens, bis eben auf diesen Gewaltexzess und die Trennungen beim Abschied. Einer sagte, der Streit wurde möglicherweise auch von der BRD angefacht, um die Beziehung zu verschlechtern. Also dieses DDR-Narrativ hat sich auch nach 50 Jahren in Algerien noch gehalten, was ich sehr interessant fand. Aber ein anderer sagte, es ist ein anderes Volk geworden in Deutschland und er habe viele lächelnde Leute hier gesehen.
Vielleicht zum Schluss noch ganz kurz. Ist denn dieser 50 Jahre alte rassistische Gewaltausbruch in der Erfurter Stadtgesellschaft jetzt inzwischen doch auch präsent?
Das Schweigen in der Stadt hat auch die Zeitenwende 89 überdauert. Das ist eigentlich nur Thema bei linken Initiativen. Im letzten Jahr wurden erstmals Algerier wieder eingeladen. Es gibt jetzt den Versuch, sich der Geschichte zu stellen. Da sind viele Institutionen dabei. Auch die Stadt unterstützt das. Aber man muss sagen, bei diesen Veranstaltungen gestern und heute war kein einziger Vertreter der Stadt dabei. Zumal das heute auch im Rathausfestsaal stattfand. Also da muss man schon sagen, ist noch wahrscheinlich noch viel zu tun in Erfurt.
Erfurt erinnert an die rassistischen Ausschreitungen gegen algerische Arbeitsmigranten 1975. Henry Bernhard, vielen Dank. Seit mehr als 2 Jahren wird um das Kurt-Tucholsky-Museum im brandenburgischen Rheinsberg gestritten. Vor einiger Zeit hat die Berliner Akademie der Künste ihre Zusammenarbeit mit dem Museum sogar vorläufig ausgesetzt, weil sie eben nicht mehr die notwendige Qualität garantiert sah. Es gibt eine Petition zur Rettung des Kurt-Tucholsky-Museums und jetzt erschien ein offener Brief des Autors Max Czollek, der von einigen ehemaligen Rheinsberger Stadtschreiberinnen mit unterzeichnet wurde, darunter so bekannte Namen wie Katja Lange-Müller, Annette Gröschner und Antje Ravik-Strubel. Die Autorinnen fühlen sich dem Erbe Tucholskys verpflichtet und fordern, Zitat, ein eigenständiges Museum statt eines Behördenanhangs sowie eine eigenständige Leitung statt eines weisungsgebundenen Projektmanagers. Thomas Fitzel, Sie verfolgen diesen Streit von Anfang an. Wie schätzen Sie denn die Lage in Rheinsberg ein? Trifft die Kritik zu, die in diesem offenen Brief formuliert wird?
Ja und nein, muss man sagen. Vor Ort stellt sich die Situation aber oft etwas anders, etwas komplexer dar. Was zutrifft? Das Kurt-Tucholsky-Museum wurde 30 Jahre lang von Peter Bötig als wissenschaftlicher Leiter sehr erfolgreich geführt. Zu seiner Seite stand ihm noch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Vor 2 Jahren entschied nun der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow, dass er eben diese Stelle eines wissenschaftlichen Leiters einsparen werde. Die Gründe, die er nannte, waren eben die finanzielle Notlage der Stadt. Seit Anfang dieses Jahres führt nun tatsächlich Alan Krukenberg das Amt für Wirtschaft, Tourismus und Kultur und damit eben auch das Museum. Mit ihr habe ich über die aktuelle Situation und ihre Aufgabe gesprochen.
Ich komme selber nicht aus diesem musealen oder literaturwissenschaftlichen Bereich, aber ich bin im Grunde genommen in der Stadt Ansprechpartnerin in der Stadtverwaltung, um Dinge zu regeln, die auch mit der Verwaltung, mit dem Management und eben auch mit dem Team zu tun haben. Also bezeichne ich mich nicht als Museumsleiterin, auch wenn das manchmal bei Veröffentlichungen passiert, ganz bewusst, weil meine Art, das Team dann auch zu führen, ist eigentlich meiner Meinung nach auf Augenhöhe.
Und eben seit Juli jetzt hat man mit Peter Graf einen wissenschaftlichen Mitarbeiter gewonnen. Er ist zwar nur eine befristete Stelle, nur 32 Wochenstunden, aber Peter Graf ist ja durchaus ein renommierter Literaturwissenschaftler mit viel Berufserfahrung. Peter Graf hat den Verlag Das kulturelle Gedächtnis gegründet, leitete die Verlagsagentur Walde und Graf, ist vor allem ein erfolgreicher Ausgräber von vergessenen Texten, gerade aus der Zeit von Kurt Tucholsky. Er bringt also Erfahrung und vor allem ein großes Netzwerk mit. Vor allem ist er kein Mann, der sich so naiv in die Situation begeben würde. Ihn habe ich gerade an seinem ersten Tag getroffen.
Ich sehe natürlich schon, dass es möglicherweise ein Start unter, sagen wir mal, herausfordernden Bedingungen ist. Es ist jetzt gerade nicht so, dass ich hier ankomme, Dienstag meine Arbeit beginne und dann kann ich mich in aller Ruhe einfach einarbeiten, sondern es gibt diese politischen Diskussionen und ich bin halt eben auch gespannt, wie der Kreis und die Stadt dann sich endgültig entscheiden werden. Ich freue mich jetzt erstmal auf diese Arbeit. Und es gibt ja von Tucholsky ein ganz schönes Zitat, das da heißt, gegen einen Ozean pfeift man nicht an. Und so sehe ich meine Position da jetzt auch erstmal.
Natürlich wäre es schöner, wenn er eigenständiger Leiter wäre, wenn er ein Etat hätte, den er verfügen könnte. Aber die Zeiten sind leider andere geworden. Wir haben ja auch in Berlin und anderswo ganz andere brutale Kürzungen auch erlebt. Und als ich eben jetzt gerade auch dort war, sah ich zum Beispiel als kurzfristigen Ersatz für die Ausstellung, die eigentlich die Berliner Akademie der Künste hätte betreuen sollen, die ja aber ihre Zusammenarbeit gekündigt haben, eine ganz erstklassige Ausstellung mit der Künstlerin Aino Nebel. Und das wurde sehr schnell auf die Beine gestellt. Ich habe auch mit der Stadtschreiberin Olga Hohmann gesprochen, die bis jetzt dort war und die sich wirklich gut betreut und aufgehoben gefühlt hat. Jetzt die aktuelle Stadtschreiberin ist Isabelle Pin, eine international renommierte Jugendbuchautorin und Illustratorin. Also zu sagen, es würde dort schlechte Arbeit geleistet, aktuell unter diesen schwierigen Situationen, das finde ich ein bisschen unfair und auch ein bisschen vom hohen Ross herab.
Inzwischen gilt Rheinsberg auch als Beispiel für den Kulturkampf von rechts. Der Vorwurf, aus politischen Motiven heraus wird das Tucholsky-Museum mit der Abwicklung bedroht. Herr Fitzel, können Sie das nach Ihren Recherchen bestätigen?
Damit begann ja diese ganze Geschichte, auch der Protest. Ich war dort unterwegs, ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, Frank-Rudi Schwocho. Ich war auf der Straße unterwegs, habe auch mit Leuten aus seiner Fraktion der BVB, den Freien Wählern, gesprochen. Ich fand keinen Beleg dafür. Nein, alle scheinen eigentlich das Kurt-Tucholsky-Museum zu lieben. Man kann natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt unterwegs bin mit dem Mikro, sprechen sie vielleicht anders. Aber ich hatte auch alle anderen, die quasi diese Vorwürfe erhoben haben, gebeten, gebt mir doch bitte Belege, damit ich das auch beweisen kann. Ich fand leider nichts dafür. Was man sagen kann, die Stadt ist und war wahnsinnig polarisiert durch diesen Bürgermeister Frank-Rudi Schwocho. Vor einem guten Jahr sah es ja eigentlich so aus, als hätte man endlich eine Lösung gefunden, zusammen mit dem Landkreis, dass der die Stiftung gründet und das Museum übernimmt und vor allem die Sammlung ankauft. In der letzten Minute unterschrieb aber der Bürgermeister Frank-Rudi Schwocho diesen Vertrag nicht. Das hat zum Eklat geführt. Er hat sehr viel Porzellan zerschlagen. Dazu gehört auch, wie mir Peter Bötig erzählte, er bekam noch nicht mal einen ehrenvollen Abschied, sogar noch Hausverbot ganz zum Schluss erteilt. Also die ganze künftige Finanzierungsfrage, die Einigung mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin steht noch aus. Insofern ist es auch nicht verkehrt, weiterhin zu protestieren, damit hier endlich mal Bewegung in die Verhandlungen kommt.
Ist das nun eher eine brandenburgische Provinz? Posse, bei der die Einigung an den Befindlichkeiten von einigen Lokalpolitikern scheitert? Oder gibt es dann doch irgendwie objektive Gründe, warum die Verhandlungen mit dem Landkreis gescheitert sind?
Wieder ja und nein. Es geht schon auch um persönliche Befindlichkeiten. Aber inzwischen gibt es eine neue Stadtverordnetenversammlung. Das sind so ein bisschen die alten Kontrahenten draußen. Und die haben jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet, in der alle Fraktionen drin sind und haben als erstes beschlossen, in den neuen Verhandlungen ist erstmal der Bürgermeister nicht mehr mit drin, sondern sein Stellvertreter. Und der Streit geht aktuell noch um den Wert der Sammlung, circa 11.000 Objekte. Die wurden auf gut 600.000 Euro taxiert. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin sollte jetzt die Sammlung kaufen und in eine Stiftung überführen. Das klingt eigentlich nach einem guten Geschäft für die Stadt. Jetzt kommt aber das große Aber. Das hat mir der Stadtverordnete Andreas Edler von der CDU erläutert. Er betreibt in Rheinsberg gegenüber dem Schloss, dort wo das Museum auch untergebracht ist, einen Gasthof. Und er konnte mir erklären, was ist eigentlich der Grund des Streits.
Es muss ja vorausgesetzt werden, dass Doppelförderungen zum Beispiel ausgeschlossen sind. Also wenn ein Gegenstand A schon mal durch eine Stiftung gefördert wurde, dann kann der jetzt nicht durch einen Kaufpreis nochmal subventioniert werden. Das geht nicht. Also ist im Moment die Aufgabe herauszufinden, und das zurückliegend für die letzten paar 30 Jahre, welcher Gegenstand ist wann, von wem, in welcher Höhe gefördert worden. Und das ist natürlich für 11.000 Exponate eine extreme Aufgabe.
Ja, also ich habe sehr widersprüchliche Aussagen bekommen. Allerdings scheint mir diese Aussage doch recht plausibel zu sein. Jetzt sei zwar akribisch belegt, welche Maßnahme der Landkreis gefördert habe, aber die Erwerbsgeschichten der Objekte sei dagegen lückenhaft belegt. Ich habe heute nochmal telefoniert. Wie ist jetzt eigentlich der Stand der Dinge? Man hat jetzt irgendwie sämtliche Unterlagen zusammen, weiß aber immer noch nicht, wie die Höhe der Summe ist, wie diese Objekte gefördert wurden. Der nächste Termin sei Mitte September. Also es geht voran, aber sehr zäh.
Die Kritik am Tucholsky-Museum im brandenburgischen Rheinsberg. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Fitzel, dann ist Ihr Resümee so etwas wie, ja, tiefer hängen.
Und im Herbst wird eh ein neuer Bürgermeister gewählt, dann wird sich vielleicht alles neu mischen.
Hintergründe und Einschätzungen waren das von Thomas Fitzel. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Bundestag will künftig die Social-Media-Plattform TikTok nutzen. Dort seien junge Menschen, die sich nirgendwo anders informierten, sagte Bundestagspräsidentin Klöckner der Deutschen Presseagentur. Es wäre daher unsinnig, dort nicht über die Arbeit des Parlaments zu informieren. Auch die Bundesregierung ist auf TikTok vertreten. Die Plattform ist umstritten, weil dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance mangelnder Datenschutz vorgeworfen wird. Deutsche Behörden befürchten, die App könnte von China missbraucht werden, um Nutzerdaten zu sammeln. Nach offiziellen Angaben wurde TikTok im vergangenen Jahr in Deutschland monatlich von rund 21 Millionen Menschen genutzt. Die Filmemacherin und Schriftstellerin Luisa Franca gibt Dokumente aus ihrem Schaffen schon zu Lebzeiten an das Münchner Literaturarchiv Monacensia. Die 76-Jährige stammt aus dem oberbayerischen Grafing. Franca sei eine bedeutende Vertreterin der neuen Frauenbewegung, teilte das Archiv mit. Die sich selbst als moderne Hexe bezeichnende Autorin verbinde magische Praxis mit politischem Bewusstsein und feministischem Protest. Unter den Dokumenten für das Archiv sind mehr als 30 Manuskripte und Typoskripte, Notizblöcke, Videoaufnahmen und Fotografien. Dazu kommen Korrespondenzen unter anderem mit dem Filmemacher Herbert Achternbusch, den Schauspielern Anna Mirl und Josef Bierbichler und dem Autor Franz Dobler. San Marino beklagt eine Benachteiligung beim Eurovision Song Contest, das berichtet der österreichische Standard. Kleinstaaten seien beim Wettbewerb benachteiligt, sagte demnach der zuständige Staatssekretär. Auch ein Rückzug vom Wettbewerb sei nicht ausgeschlossen. Länder mit wenigen Einwohnern haben weniger Zuschauerstimmen. Deshalb können sie beim Televoting kaum punkten. Beim ESC 2025 landete San Marino auf dem letzten Platz. In Nordhessen ist wegen der Trockenheit früher als üblich das sogenannte Edersee-Atlantis zu sehen. Das sind die Ruinen von drei Dörfern, die 1913 beim Bau der Edertalsperre überflutet wurden. Bei niedrigem Wasserstand tauchen ihre Reste wieder auf. Derzeit sind die Aseler Brücke, Alte Bringhausen, die Dorfstelle Behrich, der Hopfenberg und die Bringhäuser Brücke zu sehen. Das teilte die Edersee Marketing GmbH mit. Das Wasser des Stausees wird zur Regulierung der Weser und des Mittellandkanals genutzt. Somit wird dafür gesorgt, dass die Bundeswasserstraßen schiffbar bleiben.
Bibliotheken als Zukunftsorte.
Bibliotheken sind wahrscheinlich die Orte, an denen man am besten erklären kann, was Zivilisation bedeutet. Wir Menschen haben die Schrift entwickelt, wir schreiben unser Wissen und unsere Fantasie auf, bündeln sie in Büchern, sammeln die Bücher und tragen sie zusammen in Gebäude, die wir genau für diesen Zweck gebaut haben. In diesen Architekturen also befindet sich unser Wissen und unsere Fantasie. Sachbücher und Lexika, Romane und Gedichte, auch Musikpartituren. Was für ein zivilisatorischer Schatz. Und weil Bibliotheken solche faszinierenden Orte sind, wollen wir einige davon in den kommenden Tagen hier in Fazit besuchen und dabei auch sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit geändert haben und wie sie sich auch ändern werden. Denn unsere Gesellschaften ändern sich und damit natürlich auch unser Umgang mit Büchern. Zum Auftakt wollen wir mit einem Künstler sprechen, der solche wunderbaren Orte dokumentiert hat, der Fotograf Daniel Zielske. Zusammen mit seinem Vater Horst Zielske hat er Museen und Bibliotheken in Deutschland fotografiert. Tempel der Kunst, Kathedralen des Wissens. Jetzt ist er am Telefon. Herr Zielske, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was fasziniert Sie denn an Bibliotheken? Können Sie das mit 2, 3 Sätzen erklären?
Ja, Bibliotheken sind eigentlich meine absolute Leidenschaft. Das ist da, wo ich mein Herzblut verloren habe. Bibliotheken sind ja Orte des Wissens. Im Prinzip wirklich, das ist meine heimliche Leidenschaft. Ich kehre immer wieder gerne in Bibliotheken zurück, um da zu fotografieren, weil ich mich da einfach unglaublich wohlfühle. Es ist für mich ein Refugium, ein Rückzugsort, wo ich mich einfach gerne aufhalte.
In Bibliotheken herrscht ja normalerweise eine ruhige, eine gedämpfte Stimmung. Wie kann man denn Stille fotografieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Stille fotografieren. Ja, in unserer ganzen schnelllebigen Zeit sind es wirklich Bibliotheken, Zeitkapseln. Du betrittst eine Bibliothek, es ist, wie Sie schon sagten, es ist absolut still. Ich habe das große Glück, dass ich das ohne Publikumsverkehr fotografieren darf, ohne Besucher. Im Prinzip gehört die Bibliothek für 2, 3 Stunden ganz alleine mir. Und es ist natürlich eine ganz tolle Stimmung. Wie man Stille fotografiert, das ist eine sehr gute Frage. Habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Ich dokumentiere diese Orte einfach, um ja, sie für mich und für die Nachwelt zu erhalten.
Stille bedeutet ja in dem Fall, da ist kein Treiben zu erleben. Also Sie fotografieren, das haben Sie gesagt, also keine Menschen in der Bibliothek, die vielleicht in einem Buch blättern, die ans Regal gehen und einen Atlas herausgreifen.
Nein, das ist völlig richtig. Meine Bibliotheken sind alle menschenleer fotografiert. Es ist angedacht als eine reine Dokumentation.
Sie haben 25 Bibliotheken fotografiert für den Band, den ich erwähnt habe. Wie haben Sie die denn ausgesucht? Wie sind Sie da vorgegangen, Herr Zielske?
Das Buch, was ich gemeinsam mit meinem Vater fotografiert habe über die Bibliotheken, war ja wirklich nur speziell über Museen und Bibliotheken. Wir haben früher schon Deutschlandbücher fotografiert. Und da ist eigentlich unsere Liebe und Leidenschaft zu Bibliotheken gewachsen. Wir haben vereinzelt schon mal Bibliotheken fotografiert, ob in Berlin oder in unserem Heimatort in Göttingen. Und ja, dann ist das Projekt einfach im Prinzip so weitergewachsen. Wir hatten das Glück, dass wir einen Verleger gefunden haben, der dieses Projekt mit uns realisiert. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und eine Bildliste erarbeitet mit den Bibliotheken, die wir gerne in diesem Band aufnehmen wollten.
Gibt es denn 1, 2 Bibliotheken, die Ihnen besonders viel bedeuten, mit denen Sie vielleicht besondere Erfahrungen verbinden?
Ja, eigentlich meine Lieblingsbibliothek ist die Bibliothek in Marialach und der Heinesaal in Göttingen. Das muss ich natürlich sagen, wenn ich aus Göttingen komme. Das ist eine Harry Potter Bibliothek und im Prinzip muss man sagen, das ist es wirklich. Das ist ein Raum, in den man kommt und ist einfach nur märchenhaft im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie sprechen jetzt über Marialach.
Ja, ganz genau.
Können Sie es ein bisschen beschreiben, die Magie dieses Ortes, die Atmosphäre, die da herrscht?
Ja, du öffnest diese Tür und hinter dieser Tür öffnet sich eine Schatzkammer. Das ist eine große Wendeltreppe, die sich dann nach oben zieht. Die Bibliothek ist über 2 Etagen. Das ist wirklich wie eine Zeitreise in vergangene Zeiten. Und du hast dann das Glück, dass du dann deine Zeit da verbringen kannst.
Wer sich so für Bibliotheken interessiert, der interessiert sich ja vielleicht auch für Bücher. Haben Sie manchmal so den Impuls, Herr Zielske, ans Regal zu gehen und so ein besonders schönes Buch, ein besonders großes, besonders altes Buch herauszunehmen?
Ja, das ist natürlich toll. Im Moment muss ich sagen, gerade wo wir dieses Interview führen, sitze ich in meiner privaten Bibliothek. Das ist auch eine tolle Geschichte. Ja, da haben Sie völlig recht. Man möchte das schon anfassen, aber nee, was sagte meine Oma immer? Geguckt wird mit den Augen. Ich fasse das nicht an. Ab und zu möchte man auch eine Lücke schließen, die dann in dem Bücherregal ist. Aber da habe ich dann auch mit Bibliothekaren drüber gesprochen. Nein, es wird da nichts angefasst und es wird nichts bewegt. Diese Schätze dokumentiere ich einfach, ich fotografiere es. Da muss ich sagen, ich hatte das Glück in Göttingen. Wir verfügen über eine Gutenberg-Bibel, über eine 2-teilige. Und die durfte ich für 25 Minuten fotografieren. Da habe ich auf einer Leiter gestanden und von oben mit einer Telebrennweite ein Detail fotografiert. Und das ist natürlich eigentlich viel besser als anfassen. Vor allem, wenn ich das nachher auf dem Monitor sehe, gucke mir die Vergrößerung an. Ich fotografiere das alles im großen Format mit einer Fachkamera. Und die Dateien sind nachher 90 auf 120 Zentimeter groß. Und wenn man das dann vergrößert, dann erkennt man wirklich jede Pore in dem Papier. Ich brauche es nicht anzufassen oder zu berühren. Im Prinzip kann ich dieses Erlebnis beim Fotografieren nochmal bei mir zu Hause am Rechner nacherleben.
Aber das ist nur der Buchrücken. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist das aufgeschlagene Buch, ja.
An einer Stelle, die der Bibliothekar ausgewählt hat.
Richtig, ganz genau. Da habe ich mich dann ganz in seine Hände begeben. Er hat dann was Schönes aufgeschlagen. und ich durfte dann fotografieren.
Wir haben jetzt über klassische Bibliotheken gesprochen, doch die ändern sich ja auch, die Bibliotheken, die Funktion ändert sich. Sie werden mehr und mehr ja auch zu kulturellen Treffpunkten. In solchen neu gedachten, modernen Bibliotheken können sich ja die Bürgerinnen und Bürger auch begegnen, sich aufhalten, jenseits von kommerziellen Interessen. Wie würden Sie denn diesen Wandel beschreiben, den Sie ja natürlich auch kennengelernt haben? Ich glaube zum Beispiel in einer Bibliothek in Cottbus.
Das sind neue, moderne Bibliotheken. Ja, der Wandel ist ja nicht aufzuhalten. Es ist ja nicht nur, um diese Bücher zu konservieren, sondern das muss ja weitergehen. Es ist eine spannende Entwicklung, muss ich sagen, was sich da in den letzten Jahren vollzogen hat.
Geht dabei was verloren? Wird dabei was gewonnen? Wie schätzen Sie das ein, Herr Zielske?
Ja, ich weiß es nicht. Ich komme ja auch aus der analogen Fotografie und für mich sind ja Bibliotheken im Prinzip wirklich Aufbewahrungsorte von Wissen, von Büchern, von Folianten und von bibliophilen Schätzen. Ich weiß es nicht. Ab und zu muss ich sagen, bin ich dieser digitalen Entwicklung ein bisschen skeptisch gegenüber. Wir verlieren uns in dieser digitalen Welt sehr schnell. Und deswegen finde ich es gut, dass man auch nochmal so richtig in diese analogen Welten abtauchen kann.
Zum Auftakt unserer Fazitreihe über Bibliotheken war das der Fotograf Daniel Zielske. Zusammen mit seinem Vater Horst Zielske hat er Museen und Bibliotheken in Deutschland fotografiert. Tempel der Kunst, Kathedralen des Wissens heißt dieser Bildband. Herr Zielske, vielen Dank für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Und morgen schauen wir in unserer Reihe über den Atlantik und besuchen eine legendäre Bibliothek in New York, nämlich die New York Public Library. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Kurze Zeit nach seiner Thronbesteigung, 1840, hat Friedrich Wilhelm IV. Das Gut Sacrow gekauft. Er ließ das schon bestehende Herrenhaus erweitern, beauftragte den preußischen Gartenkünstler Peter Joseph Lenné mit der Gestaltung des Parks und ließ ganz in der Nähe die Heilandskirche im italienischen Stil bauen. Dass das Schloss auch ein geeigneter Ort für Kunstausstellungen ist, das kann man jetzt im Rahmen der Reihe »Museum für einen Sommer« erleben. Der finnische Elektrounternehmer Timo Miettinen zeigt dort noch bis Ende September Teile seiner Privatsammlung. Die Auswahl der Werke hat er einem Kurator überlassen. Claudia Wheeler hat das Schloss besucht und die Kunst betrachtet.
Exit Paradise. Der Titel der Ausstellung steht in großen Buchstaben auf einem pinken Plakat, das an der Fassade von Schloss Sacrow leicht im Wind weht. Etwas irritierend, denn eine Vertreibung aus dem Paradies kommt einem nicht in den Sinn, wenn man entlang der Havel durch den weitläufigen Park spaziert. Der Titel spiele auch vielmehr auf die Geschichte des Ortes und des Schlosses an, so Kurator Michael Toss.
Es war hier eine große jüdische Bevölkerung ansässig, die während des Dritten Reiches vertrieben oder deportiert wurde. Während der DDR 45 war in diesem Haus ein Schriftstellerheim. Danach wurde es Mittelpunkt der Hundestaffel der DDR. Insofern sind viele aus diesem Paradies vertrieben worden, historisch gesehen. Exit ist ja sowohl Last Exit, letzte Abbiegung irgendwohin, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Ausgang aus einem Paradies. Diese Doppeldeutigkeit wollte ich schon gewahrt wissen.
Auf zwei Etagen hat Michael Toss 110 Werke aus der Miettinen-Sammlung zusammengetragen. Im großen Saal im Erdgeschoss läuft der Besucher direkt auf eine bronzene Kralle von Louise Bourgeois zu. Sie liegt auf einem Sockel, die gekrümmten Finger zum Zupacken bereit. Umgeben ist die Kralle von großformatigen Architekturfotografien des finnischen Künstlers Ola Kolemain. Er hat prunkvolle Innenräume wie den Spiegelsaal von Versailles oder den Dogenpalast in Venedig fotografiert. Vielfach vergrößert und aus Einzelaufnahmen zusammengesetzt, schieben sich diese dreidimensional wirkenden Fotos in den Saal des Sacrower Schlosses hinein.
Die Kralle von Louise Bourgeois ist ja in unserem repräsentativsten Raum, der viel Architektur und Macht zeigt. Ja, man hat den Dogenpalast, man hat Versailles, man hat die Insignien der Macht. Und das wollte ich brechen mit dieser Kralle von Louise Bourgeois, die sozusagen zeigt, dass auch das Volk irgendwann zurückgeschlagen hat. All diese Machtstrukturen, die ja in der Architekturfotografie dort abgebildet sind, wurden ja durch die Französische Revolution zerschlagen. Ja, das ist so eine kleine Ironie.
Im Obergeschoss werden vor allem junge Künstlerinnen und Künstler der Sammlung Miettinen gezeigt. Und da kann man einige Entdeckungen machen. Wie Emil Carila, der große Landschaftsbilder malt und sie anschließend mit einem Spachtel zerstört. Julian Röder, der die Proteste beim G7-Gipfel fotografiert und dabei Momente festhält, die sich am Rand der Öffentlichkeit abspielen. Oder Achim Riedmann, der in seinen Grafiken Szenen nur andeutet, die der Betrachter im Kopf zu einem eigenen Bild zusammensetzen muss.
Wir haben aber auch bewusst viele junge Künstler ausgewählt hier in Sacro. War es mir auch wichtig zu zeigen, wie aktiv die Momentin in der Gegenwart ist. Und es sind ganz viele Arbeiten hier, die er erst in den letzten Monaten gekauft hat.
Der 70-jährige Unternehmer Timo Miettinen besitzt ungefähr 2000 Kunstwerke und die kleine Auswahl in Schloss Sacro gibt einen guten Einblick in die Vielfalt der Sammlung. Von Malerei über Fotografie bis zu Konzeptkunst und Skulptur. Große Namen wie Miriam Kahn und Leiko Ikemura stehen ganz selbstverständlich neben noch unbekannten KünstlerInnen. Timo Miettinen ist kein strategischer Sammler, hat aber ein gutes Gespür für aktuelle Tendenzen, vor allem in der jungen Kunstszene.
Ich habe eigentlich aus dem Bauch heraus im Laufe von 25 Jahren Gegenwartskunst gesammelt. Vielleicht der Schwerpunkt ist trotzdem, dass ein Anliegen bei mir ist, ich möchte finnische Kunst im internationalen Kontext hervorheben.
Timo Miettinen sammelt nicht nur für sich. Er sammelt, um zu zeigen. Seine Berliner Wohnung ist jeden Samstagnachmittag geöffnet. Auf 400 Quadratmetern gibt es Führungen durch immer wechselnde Ausstellungen, Lesungen und Talks. Mit der Sommerausstellung im etwas abgelegenen Sacro geht er einen Schritt weiter und hofft auf viele Ausflügler und zufällige Begegnungen.
Es ist eigentlich viel besuchter Ortschaft und ich finde das toll, gerade hier jetzt weg von der Stadt in die Natur. Und auf diese Weise vielleicht wird die Kunst noch weiter in der Öffentlichkeit Interesse finden und verbreitet, weil meiner Meinung nach Kunst soll allen zugänglich sein, nicht nur in Depots der Institutionen oder Sammler bleiben.
Und so wird Schloss Sacro als Museum für einen Sommer auf eine schöne Weise wiederbelebt. Auch wenn einige der gezeigten Werke etwas plakativ wirken und zu sehr versuchen, dem Ort zu gefallen, bekommt das Schloss mit seinem Barock- und DDR-Charme durch die Kunst noch einmal einen besonderen Anstrich.
Schloss Sacro, Museum für einen Sommer, Claudia Wheeler berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Wir brauchen dringend gute Nachrichten. Das Weltfeuilleton versucht es mit einem Interview mit dem Ökonomen Michael Schäfer, der beim Biertrinken in Irland auf einen Brauch stieß, der seiner Ansicht nach beweist, dass sich die Welt noch retten ließe, nämlich die Glocke zur letzten Runde. Das muss dieser Tage schon als gute Nachricht durchgehen. Eher Panik erzeugt dagegen eine Studie, die sich mit dem blinden Vertrauen von Kindern und Jugendlichen in KI-Modelle wie ChatGPT beschäftigt. Sandra Kegel berichtet darüber in der FAZ. Sie sieht generell das Kindeswohl gefährdet, weil KI-Modelle so programmiert sind, dass sie ihre Nutzer nicht etwa hinterfragen, sondern ihnen genau das sagen, was diese hören wollen. Das bleibt nicht folgenlos. So stand 2023 ein Engländer vor Gericht, der Elisabeth II. In Schloss Windsor ermorden wollte. Laut Staatsanwaltschaft wurde er von einer KI namens Sarai dazu angestiftet. Inzwischen nutzen 800 Millionen Menschen allein ChatGPT. In Deutschland sind es knapp 2/3 aller Kinder und Jugendlichen. Zwar, bemerkt Sandra Kegel, sei es das Privileg der Jugend, sich neuesten Entwicklungen weniger misstrauisch zuzuwenden als Ältere, die mangelnde Distanz führt jedoch zu einer riskanten Nähe und beunruhigenden Vertrautheit, die Kinder und Jugendliche heute wie selbstverständlich sagen lässt, sie hätten sich mit ChatGPT unterhalten. Ist es dagegen in derselben FAZ eine gute Nachricht, dass in Japan gerade die 16. Übersetzung von Thomas Manns Tonio Kröger erschienen ist? Nicole M. Müller erklärt das unter anderem damit, dass das moderne Japan Thomas Mann zur Galionsfigur erkoren habe. Zentral fürs Übersetzen sei die Frage, was dem japanischen Publikum zugemutet werden darf. Auch die Übersetzenden ringen mit Manns verschachteltem Satzbau seinen Wortneuschöpfungen seiner Doppelbödigkeit, so die Japanologin. Unter anderem dieser Doppelbödigkeit widmet sich auch Gustav Seibt in der Süddeutschen, die Thomas Mann zum 150. Todestag gleich mehrere Seiten reserviert hat. Seibt kann immerhin mit einer guten Nachricht für alle Thomas-Mann-Fans aufwarten. Dem Nachleben Thomas Manns geht es in diesem Gedenkjahr vergleichsweise blendend. Vor 50 Jahren war das noch anders. Seibt zitiert den Schriftsteller Hans-Erich Nossack mit dem Urteil: So ist der Stil von Thomas Mann, leider muss es gesagt werden, für mich der Inbegriff der Unehrlichkeit und der Feigheit, sich zu sich selbst zu bekennen. Von einem Stil verlange ich, dass sich der Autor als Mensch durch ihn zu erkennen gibt. Gustav Seib findet Nossacks Einwand hellsichtig, denn dass Thomas Manns Stil mit etwas hinter dem Berg hält, was er zugleich aufscheinen lassen und verbergen will, dass er sagt, indem er nicht sagt und zurücknimmt, das hat die Literaturwissenschaft 20 Jahre nach Nossack im Detail gezeigt. Es geht um verbotene Liebe, die zugleich bekannt und verleugnet wird, die Liebe zum selben Geschlecht. Ein schwuler Nationaldichter, resümiert Gustav Seib, und es ist ja auch eine gute Nachricht. Daneben würdigen die Thomas-Mann-Feiernden vor allem den politischen Klassiker der Freiheit mit Bezug zur Gegenwart. Mark Reichwein erkennt in der Welt gar Lektionen über Redefreiheit und Cancel Culture. 1930 trat der Nobelpreisträger in Berlin auf und wurde von den Nazis niedergebrüllt. 1950 sollte er in den USA vortragen und wurde ausgeladen. Und Hilmar Klute erzählt, wiederum in der Süddeutschen, in den USA erlebte Thomas Mann, was es dort heute wieder gibt. Überwachung und Träume von ideologischer Sauberkeit. Roosevelt hatte Deutschland von der Hitler-Diktatur befreit. Und nun, unter Harry S. Truman, gerieten plötzlich die Kommunisten, besonders die vermeintlichen, ins Visier des Staatsapparats. Zu ihnen, jedenfalls zu ihren Sympathisanten, zählte die neue Regierung auch Thomas Mann. In den Feuilletons zum Todestag, noch besser natürlich in den Büchern, über die Courage zu lesen, mit der der Schriftsteller politisch sein konnte, ist definitiv eine gute Nachricht. Nur leider halt schon über 100 Jahre her.
Der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon Eckhard Rölke. Guten Abend.